Guten Tag, guten Nachmittag oder guten Abend an alle meine lieben Brüder und Schwestern und alle Personen, die heute hier dabei sind in dieser Lehre, die teilnehmen an dieser Lehre, Personen, die zum ersten Mal zuschauen, zuhören und Personen, die neu sind. Ihr seid alle herzlich willkommen. Gott segne euch auf große Art und Weise. Und möge Gott ein Wunder machen im Leben von jedem Einzelnen von euch, dass er euch eine Segnung geben möge. Vielen Dank, ihr könnt euch setzen. Und wir werden nun beginnen. Wir werden dem Herrn singen. Wir werden ihm ein Hymnenlied singen, wie wir es immer tun, ohne die Musik. Verzeiht die Fehler, die wir machen. Manchmal haben wir keinen Rhythmus, aber manche sagen vielleicht, möge ein Pianist euch helfen mit einem Klavier. Nein, mit den Instrumenten, die Gott uns gibt, denn wir tun es mit Herzen. Wir singen mit ganzem Herzen und darauf achtet Gott. Wenn wir mit Freude singen, seht dieses schöne Zeugnis, welches der Bruder uns erzählt hat. Dieser Bruder, welcher einen Traum hatte und zu Gott sang. Er sang zu Gott ohne Instrumente. Er hat mit dem Herzen gesungen. Und das hat gereicht, damit Gott ihn segnete und dieses Wunder in seinem Leben machte und ihm die Dokumente gab. Lasst uns dem Herrn singen. Wir werden das Hymnenlied 142 singen. Das heißt, geöffnet steht für mich ein Tor. Wir wissen, dass dieses Tor der Herr Jesus Christus ist. Er ist dieses Tor. Er sagte, er ist das Tor von der Herde, von dieser Schafherde. Und alle, die hineingehen, hindurchgehen würden, würden das ewige Leben erlangen, die Erlösung. Dies wird gemeint mit diesem Hymnenlied, geöffnet steht für mich ein Tor, damit jeder, der möchte, da hineingehen kann, da hindurchgehen kann. Lasst uns singen mit ganzem Herzen.
Allí la puerta franca está, su luz es refulgente. La cruz se ha visto más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí. Por mí, por mí. La entrada libre tienen. No hay pobre, rico ni nación. ¿A cuántos a ella vienen? Oh, cuánto me ama Dios a mí. La puerta franca está por mí, por mí, por mí. Pasado el río más allá, en la feraz pradera, el premio de la cruz está eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí. La puerta franca está por mí, por mí, por mí.
Ehre unserem Gott. Gesegnet sei der Herr. Der Herr verdient das Beste, dass wir ihm das Beste geben. Er verdient es. Ehre seinem Namen. Und heute werden wir weitermachen mit dem Kapitel 6 von Epheser. Ihr wisst bereits, ich habe es in der vergangenen Predigt erwähnt, dass wir schwierige Zeiten erleben, schwierige Situationen durchmachen, weltweit. Es ist weltweit. Und so, was uns übrig bleibt, ist, dass wir zu Gott beten, dass wir den Herrn bitten. Jene, die ihr euch versammeln könnt, in der Kirche, an den Abenden, in den Gebeten, fleht zu Gott für diese Situation, für diese Pandemie, welche wir erleben. Denn nicht nur Krankheit entsteht durch die Pandemie, oder es gibt auch eine Krise, eine finanzielle Krise, eine wirtschaftliche. Es mangelt an vielen Dingen. Und deshalb müssen wir zu Gott flehen. Ich erinnere mich, als der Herr die Plagen in Ägypten sandte, zur Zeit Mose. Wir dachten, wenn es eine Plage gibt, die Bibel hat dann erwähnt, dass alles kaputt zerstört wurde in der Landwirtschaft. Alle Ernten wurden zerstört, die Tiere gingen ein, das Wasser vertrocknete, die Flüsse vertrockneten. Und wir stellen uns vielleicht vor, dass es eine Woche dauerte. Aber diese Krise, oder was können wir sagen? Es ist sehr schwierig. Es ist eine große Schwierigkeit, ein großes Trübsal. Diese Naturkatastrophen. Und wir dachten vielleicht, eine Woche dauerte diese Plage. Und wir haben vielleicht gedacht, wie lange dauerte jede Plage? Von den Nebeln, von dem Hagel, von den Fröschen, all diese Plagen, die erwähnt werden. Und wir wissen es nicht, aber es heißt, dass alles zerstört wurde. Und dann kam die nächste Plage und es wurde wieder alles zerstört, die Viecher, die Landwirtschaft. Und wenn dann nichts mehr übrig bleibt, wer stirbt dann? Aber diese Plagen, diese dauerten sehr viele Jahre an. Diese Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, weltweit, da erkennen wir, dass diese Plagen lange anhalten. Sie halten sehr lange an. Und deshalb kommt dann das Leid, die finanzielle Krise. Es fehlt an Essen, an Nahrung. Deshalb, wir müssen zu Gott flehen im Gebet. Und in allen Gebeten müssen wir zu Gott bitten über diese Pandemie. Und wenn wir alle beten, wenn wir alle zum Herrn bitten, ich denke, dann wird er barmherzig sein und, sagen wir, diese schwierige Prüfung wird er dann von uns wegnehmen. Lasst uns nun die Bibel öffnen, Epheser Kapitel 6. Und wir werden heute über die Waffenrüstung lesen. Es sind 8 Verse, 10 Verse. Und wir werden sie analysieren mit ganzem Herzen. Wir werden mit allen unseren Sinnen lesen, was es wohl bedeuten möge, die Waffenrüstung Gottes. Ihr wisst alle, was eine Waffenrüstung ist. Die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen, ihr wisst alle, was eine Waffenrüstung ist. Denn ich weiß, dass viele von euch Filme ansehen, über Kriege zum Beispiel. Und in diesen Kriegen, die es gab im Altertum, vielleicht jetzt gibt es auch Kriege, ich denke, die Waffenrüstung wird nicht mehr so verwendet wie früher. Aber wenn wir über das Altertum sprechen, über die frühere Zeiten, diese Waffenrüstung, die waren aus schweren Metallen. Und es mussten spezielle Personen sein, die sich von jung an vorbereitet haben, um diese Waffenrüstung tragen zu können, denn sie war sehr schwer. Und ihr wisst alle, was eine Waffenrüstung ist. Abgesehen von dieser schweren Waffenrüstung, die sie trugen, die Personen, es waren speziell vorbereitete Männer, starke Männer, die diese Waffenrüstung trugen. Sie haben dafür trainiert, damit sie dieses Gewicht anziehen konnten, tragen konnten. Auch die Pferde bekamen so eine Rüstung. Und so gingen sie in den Krieg und haben sich den Feinden gegenübergestellt. Erinnern wir uns an die Geschichte von David und Goliath. Es heißt, dass Goliath ein Riese war. Er war sehr groß. Heute sagen sie, er war vielleicht 3 Meter groß. Heutzutage würde man sagen 3 Meter. Ich weiß nicht, wie man in den USA sagt, aber in Südamerika sagt man Meter. 3 Meter. Und das ist sehr gewaltig, das ist sehr groß. Und so wurde über Goliath gesprochen und er hatte seine Waffenrüstung an. Wie schwer diese Waffenrüstung wohl war. Es wird auch erwähnt im ersten Buch Könige, da wird diese Geschichte erzählt. Das ist sehr schön zu lesen auch. Und sie waren vom feindlichen Lager, Goliath. Und wenn sich diese beiden gegenüberstehen, als sich diese Feinde gegenüberstanden, diese zwei Heere, das Volk Israel, das Heer vom Israel, vom Volk Israel und das Heer von das feindliche Heer, Goliath. Er war der Riese und das Volk Israel hatte aber keine Riesen. Und er sagte, wer von euch kommt nach vorne, um mit mir zu kämpfen? Und Goliath, er war mächtig, er hatte diese Waffenrüstung an. Natürlich, er würde die andere Person zerstören. Und so David. David, er war ein junger Mann. Und als er das hörte, sagt er, das ist ja eine Demütigung für die Gotteskinder, für das Volk Israel. Und David sagte, ich werde mich diesem Riesen stellen mit der Macht Gottes. Und man sieht da, als er diesem Riesen gegenüberstand, da hat er gespottet. Und David sagte, wie kommst du zu mir ohne Waffenrüstung? Mit einem Stein kommst du? Und er hat sich da gedemütigt gefühlt. Und David sagte aber, ich komme im Namen Gottes zu dir. Und Gott hat David geholfen. David hat ihm da den Stein angeschmissen. Und Goliath hatte da dann eine Öffnung in der Rüstung, damit er atmen konnte. Und der Stein hat ihn aber getroffen, weil Gott David half. Und dieser Feind ist gestorben. Goliath ist gestorben, weil er war ja ein Feind Gottes. Er war ein Feind Gottes. Und das war die Waffenrüstung. Die Waffenrüstung war das Größte, was diese Personen, diese starken, mutigen Männer anziehen konnten. Es waren die Mutigen. Und die Bibel erwähnt, dass David auch seine mutigen Männer hatte. Und zu jener Zeit, als David Goliath gegenüberstand, da war er ein junger Mann, er war noch nicht König. Und in der Bibel, unser Gott lehrt uns, dass so wie es dieses materielle, physische gab, wie es diese Waffenrüstungen im Materiellen gab, die dazu dienten, den Feind zu zerstören. und es nutzten diese Waffenrüstung, zogen aber nur die Mutigen an, die Starken. Genauso in unserem geistlichen Leben heutzutage haben wir einen Feind. Wir haben einen mächtigen, starken Feind, der gegen uns vorgeht. Denn unser Feind, er ist nicht mächtig mit Gott, aber mit uns gegenüber ist er mächtig. Uns Menschen gegenüber ist unser Feind mächtig. Und es ist der Teufel. Und er kann mehr als wir, denn wir sind menschliche Wesen. Und da er, der Teufel, aber Geist ist, da kommt er. In jedem Moment kann er kommen und uns zerstören. Er kann uns zerstören. Er kann uns zu Ende bringen. Deshalb lehrt Gott uns, dass wir heutzutage im Evangelium, in Christus, in seinem Wort, in seiner Doktrin, da wie damals in jener Zeit, müssen wir auch heutzutage eine Rüstung anziehen, eine Waffenrüstung. Denn wir müssen unserem Feind gegenübertreten. Und der Herr sagt, jene, die die Waffenrüstung anhaben, das sind die Mutigen und die Starken. Der Herr Jesus Christus sagte, als er evangelisierte auf der Erde, da sagte er, das Reich, das Himmelreich ist Macht, ist Gewalt, es ist Feuer, es ist mächtig, kraftvoll. Und nur die Mutigen, die Starken, jene können es an sich reißen. Wie ihr sehen könnt, wir heutzutage, wir müssen die Waffenrüstung anhaben. Und ihr könnt da sehen, dass Gott uns einlädt. Er lädt uns alle dazu ein, mutig zu sein, stark zu sein, uns zu wappnen. Denn ich habe euch gesagt, wir haben diesen Feind, der mächtiger ist, mehr Kraft hat als wir Menschen. Aber wenn wir uns diese Waffenrüstung anziehen, dann sind wir ständig gerüstet und wir werden diesen Feind besiegen, wir werden ihn zerstören. Denn die Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat, diese Waffenrüstung, die Gott uns gab, die ist nicht physisch, materiell, sie ist nicht schwer auf unserem Körper, sondern im Gegenteil, sie ist sehr leicht. Denn es ist der Heilige Geist, der Geist Gottes mit seinen herrlichen Gaben, mit seinem Rückhalt, seiner Unterstützung, seiner Berufung, dass er mit uns ist. Und das ist diese Waffenrüstung. Gelobt sei Gott. Dies ist die Waffenrüstung. Wie ihr seht, sie ist sehr leicht. Sie ist sehr leicht zu tragen. Sie ist nicht schwer, diese Waffenrüstung. Einige werden sagen, es ist sehr schwer, dem Weg des Herrn zu folgen. Es ist sehr schwierig, in der Kirche zu sein, dem Evangelium zu folgen. Das sagen einige. Aber das ist, weil diese Personen ihr Herz nicht Gott gegeben haben und nicht gesagt haben, Herr, hilf mir, ich möchte dir dienen, ich möchte auf deinem Weg folgen, aber ich als Mensch kann nicht. Hilf du mir bitte. Und der Herr wird da sagen, ja, dein Herz ist bereitgestellt und da dein Herz bereit ist, werde ich dir helfen und ich werde dich kleiden, ich werde dich rüsten, ich werde dir diese Waffenrüstung anziehen und ich werde dir helfen, dass dein Leben lang den Feind zu bekämpfen und du wirst siegen und du wirst das ewige Leben erlangen. Der Herr sagt nämlich, die Mutigen, die Gewaltigen, sie werden das Himmelreich an sich reißen. Gelobt sei der Herr, die Mutigen. Die Mutigen, das waren im Altertum Männer, die vorbereitet waren von Kindheit an, um dem feindlichen Heer gegenüberzutreten. Das waren die Mutigen. Und der Herr sagt heutzutage auch, ich habe meine Mutigen. Aber im Herrn sind wir alle Mutige. Wir sind nicht wenige wie im Altertum. Wir alle heutzutage sind die Mutigen, die Macht des Herrn. Was macht die Macht des Herrn aus uns? Mutige Soldaten macht die Macht des Herrn aus uns. Und wir können dann die Waffenrüstung tragen. Denn wir müssen Schwierigkeiten und Probleme, wir müssen ihnen gegenübertreten, jeden Tag in unserem Leben, unser Leben lang. Die Krankheiten, wenn es nicht die Krankheiten sind, dann sind es die Unfälle oder der Verlust von Eltern oder von Kindern oder vom Ehepartner oder der Verlust eines geliebten Menschen oder es kommt der Bankrott oder eine finanzielle Krise und man verliert die Arbeit. Es gibt Traurigkeiten, wenn die Krankheiten kommen oder es kommt eine Behinderung. Es gibt so viele Dinge, mit welchen der Feind uns attackiert in unserem Leben. Und deshalb brauchen wir diese Waffenrüstung. Seht, wie ihr seht, es ist sehr wichtig, diese Waffenrüstung des Herrn zu tragen. Und in einigen Versen in der Bibel spricht der Herr davon, dass wir uns kleiden sollen. Bevor wir hier über die Waffenrüstung lesen, werde ich einige Verse lesen, wo der Herr sagt, dass wir uns kleiden sollen. Womit sollen wir uns kleiden? Hier in Jesaja Kapitel 52. Lesen wir hier kurz. Jesaja Kapitel 52. Ohne dass wir Epheser aus den Augen lassen. Im Vers 1. Jesaja 52, Vers 1. Hier versprach Gott, dass er Zion segnen würde, seine Kirche, seine Versammlung segnen würde, sein Volk segnen würde, sein geistliches Israel, sein zukünftiges Volk. Das ist Zion. Und deshalb steht hier im Vers 1, prophezeit vom Propheten Jesaja, wach auf, wach auf. Zion, zieh an deine Stärke. Zieh an deine Stärke. Schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Das heißt, keine Person, die sündigt, wird bei dir wohnen, wird in dir wohnen, wird zu dem Volk gehören. Denn Gott wird alle Sünden wegnehmen und alles Unreine wegnehmen und wird ein vollkommenes Volk machen. Das kann man erlangen in diesem Leben. Und der Herr sagt, schmücke dich herrlich. Jener, der im Altertum die Waffenrüstung anhatte, der fühlte sich stark, denn er sagte, das Gewicht dieser Rüstung, wenn eine Lanze oder ein Schwert tragen musste, dann sagt er, ich werde mit allen hier fertig werden, denn ich fühle mich stark mit meiner Rüstung. Mit dieser Waffenrüstung, mit dieser Kleidung fühle ich mich stark. Zieh an deine Stärke, Zion. Und wenn wir lesen in Römer, im Neuen Testament, Römer, Kapitel 13, wir sprechen hier von den Kleidungen, von den Rüstungen, die Gott immer gesagt hat, dass wir sie anziehen sollen. Zieht euch an mit der Stärke Gottes, mit der Kraft Gottes. Zieht euch an, hier im Vers 14, sondern zieht an den Herrn, Jesus Christus, im Vers 14. Hier wird gesprochen, Kapitel 13, Vers 14. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid. Das sind alles sehr viele Sünden. Der Hader, das hat mit sehr vielen Sünden zu tun. Auch der Neid bringt mit sich viele Sünden. Das bringt sehr viele Sünden mit sich. Und er sagt hier im Vers 14, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Und welches ist die Kleidung, die Rüstung des Herrn Jesus Christus? Seine Waffenrüstung. Er hatte seine Waffenrüstung an. Und deshalb hatte der Feind immer Angst vor dem Herrn Jesus Christus. Der Teufel fürchtete den Herrn Jesus Christus. Er respektierte ihn, denn er sah, dass er seine Waffenrüstung anhatte. Er sah ihn auch in leuchtenden Kleidern. Und der Feind musste sich deshalb demütigen vor dem Herrn Jesus Christus. Und er neigte sich, er beugte sich vor dem Herrn Jesus Christus nieder. Und das tut er immer noch. Und er sagte, ihr Gläubigen, im Vers 14, ihr Gläubigen, zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt, damit ihr somit also nicht den Begierden verfallt und in diesen Unzucht, in der Unzucht lebt, in der Unzucht, Ausschweifung, in der Lüge, damit all diese Dinge nicht auf dich zukommen. Deshalb kleide dich, wie der Herr Jesus Christus sich gekleidet hat. Lesen wir in Kolosser. Nach Epheser kommt der Brief an die Kolosser. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Im Kapitel 11, im Vers 11 steht, im Evangelium des Herrn Jesus Christus, da würde Gott nicht darauf achten, in welchem Land sie geboren wurden. Der Herr würde nicht auf die Nationalität achten, er wird nicht die Rasse anschauen, auch nicht die Farbe, die Hautfarbe oder die Sprache, sondern er würde nur auf das Herz achten, auf das Herz eines Mannes oder einer Frau. Darauf würde Gott achten im Evangelium. Deshalb steht im Vers 11, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Das heißt, Christus ist in allen diesen Menschen. Christus ist alles. Und Christus war gekleidet mit seiner Rüstung. Deshalb steht im Vers 12, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und so weiter und so weiter. Die Rüstung, kleide dich, denn du bist auserwählt, ein Auserwählter Gottes und wir wollen Auserwählte Gottes sein. Ja, natürlich. Wir wünschen uns mit ganzem Herzen, Auserwählte Gottes zu sein. Und wir finden auch, wir fühlen auch, dass wir Auserwählte Gottes sind. Und die Einladung für alle, die mir zuhören. Es ist möglich. Du kannst auch zu dieser Tür hineingehen, welche Christus ist. Und du kannst dich auch mit dieser Waffenrüstung kleiden. Mit dieser leuchtenden, weißen Kleidung. Denn Gott hat diese für seine Auserwählten und Gott übernimmt es, uns zu verändern, diese Tendenz zur Sünde uns wegzunehmen. Das macht der Herr. Denn wir stellen uns nur bereit und sagen, Herr, ich möchte mich verändern. Ich möchte ein heiliges Leben leben. Ich möchte das Gute und das Gerechte tun. Ich möchte meinen Nächsten lieben, Herr. Und so wie ich dich liebe, Herr, so möchte ich auch meinen Nächsten lieben. Und ich möchte deshalb nicht sündigen. Ich möchte nicht gegen meinen Nächsten sein. Und der Herr wird uns helfen. Es ist nicht schwierig. Wir müssen nur die Widerspenstigkeit, die Torheit, die Dummheit wegnehmen von uns. Es gibt so widerspenstige Personen und die sagen, nein, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht an Gott. Das ist eine Dummheit. Das ist eine Torheit. Widerspenstigkeit ist das. Widerspenstig mit sich selbst. Sturheit. Das ist stur. Warum ist die Person so stur? Warum suchst du dein eigenes Unglück? Warum suchst du deine eigene Unglücklichkeit, dein eigenes Unheil? Denn der Feind, den wir haben, er sagt, sei widerspenstig, sei ein Feind Gottes oder sei dein eigener Feind. Denn du könntest die Ruhe und den Frieden suchen, aber du tust es nicht. Du möchtest das Gegenteil tun von dem, was Gott möchte, damit du leidest. Und da sagt der Herr, du bist töricht. Wir müssen diese Torheit lassen. Und lassen wir uns kleiden von dieser Rüstung. Lassen wir uns kleiden von dieser leuchtenden Kleidung. Lassen wir uns kleiden von diesen, mit diesen herrlichen Steinen, die Gott seinen Kindern gibt. Er sagt, er setzt sie auf Throne, Königsthrone. Neigen wir unser Herz vor Gott. Hier im 1. Thessalonicher, glaube ich. Hier im 1. Thessalonicher, im Kapitel 5, Vers 8, werden wir auch lesen. Da wird uns auch diese Einladung gemacht, uns zu verändern. Es heißt, wir sind Kinder des Tages und nicht der Finsternis. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Der Helm der Hoffnung. Ihr wisst, was der Helm ist. Der Helm, den man hier auf den Kopf setzt. Bei der Rüstung. Und wenn wir jetzt weiterlesen, in Epheser, Kapitel 6, Vers 10, nachdem dass der Apostel Paulus so viele Anweisungen gab an die Ehemänner und Ehefrauen, an die Kinder, er gibt Anweisungen an die Eltern, an die Angestellten und an die Unternehmer, aber jene, die aus der Kirche sind, die von der Kirche sind, jene, die das Evangelium des Herrn Jesus Christus praktizieren, für jene ist diese Lehre. Alle, die dann kommen, in die Versammlung kommen, diese werden dann auch beginnen müssen, sich diesen Anweisungen zu unterwerfen, aber sie werden die Hilfe Gottes empfangen, denn Gott hilft, damit alles erreicht, erlangt werden kann, so wie Gott es möchte. Und nach diesen Anweisungen vom Apostel Paulus, da steht im Vers 10 zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an, da steht, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Stärkt euch mit dieser Macht des Herrn, mit dieser Macht, denn Gott wird euch auch Macht geben. Er wird euch stärken. Ihr werdet standhaft sein und mutig werdet ihr sein. Und das heißt im Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Und diese Waffenrüstung Gottes ist ähnlich, welche auch Goliath anhatte, um sich David zu stellen. Aber es war eine physisch-materielle Waffenrüstung. Und da er ein Feind Gottes war, hat er nicht gesiegt, Goliath. Aber hier sagt der Apostel, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Nicht eine menschliche Waffenrüstung wie Goliath. Denn er hatte eine Waffenrüstung von einem Heer an, von einer Nation, eine materielle Waffenrüstung. Die Waffenrüstung Gottes jedoch ist dazu da, damit ihr bestehen könnt, gegen die listigen Anschläge des Teufels, unseres Feindes. Hier seht ihr, lasst uns nachsehen in diesem Vers und stellen wir uns vor, wie diese Waffenrüstung ist, welche wir uns anziehen sollen, damit wir standhaft sein können. Denn der Feind, der Teufel, er wird uns immer attackieren und uns Hindernisse aufstellen in unserem Leben, damit wir zu Fall kommen, damit wir sündigen, damit wir das Böse tun und damit wir leiden dann. Und er sagt, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Es gibt sehr einfache Anschläge des Teufels. Einmal eine Familie, sie kam in die Kirche, sie war sehr standhaft und dann ist die Großmutter gestorben. Und als die Großmutter krank wurde, haben sie gebetet. Sie sagten, unsere Großmutter ist krank, wir wollen nicht, dass sie stirbt. Und sie haben gebetet und sie haben prophetische Rede empfangen und sie wollten wissen, ob die Großmutter weiterleben würde oder nicht, aber Gott zeigt das nicht, wenn der Herr sieht, dass die Person eigenwillig ist. Und dann ist die Großmutter gestorben und sie haben aufgehört, in die Kirche zu kommen. Sie kamen nicht mehr in die Kirche, denn sie haben den Mut verloren. Denn sie sind zurückgefallen, abgefallen vom Weg des Herrn, weil die Großmutter starb. Das hat sie sehr geschmerzt, dass die Großmutter starb und sie kamen nicht mehr in die Kirche. Sie waren also nicht standhaft. Sie war nicht standhaft. Und wir sagen nicht, dass es ein Anschlag des Teufels war. Nein, denn der Tod kommt. Der Tod muss kommen. Früher oder später trifft uns alle der Tod. Eines Tages, wir müssen alle akzeptieren, dass es so ist. Aber jene, sie haben gefragt, prophetische Rede zu empfangen. Einige hatten geträumt, dass die Oma wieder gesund wurde, die Großmutter, und dann hat der Traum sich nicht erfüllt und die Person ist abgefallen vom Weg Gottes. Diese Person war nicht standhaft. Und das war Teil eines Anschlags des Teufels, weil sie Träume hatte, die sich dann nicht erfüllt haben. Und so sind die einfachen Dinge. Und der Teufel, er stellt diese Anschläge auf, manchmal Krankheiten oder ein Unfall oder der Verlust eines Kindes, eines Sohnes. Und die Menschen, sie finden, dass es etwas sehr Schwieriges ist, dass sie nicht überwinden können in ihrem Leben. Und sie sagen, nein, ich gehe nicht zurück in die Kirche, denn Gott hätte mir helfen sollen. Er hätte mich davor bewahren sollen. Er hat es nicht getan, Gott. Und die Person verliert den Mut. Und der Teufel, er wird da so glücklich und sagt, oh, diesen Anschlag, den ich gemacht habe, sie sind gefallen in diesem Anschlag. Sie sind widerspenstig geworden und wollen nicht mehr in die Kirche gehen. Das wollte ich erlangen, sagt dann der Teufel. Im Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir kämpfen nicht wie Goliath und David mit Fleisch und Blut, wie zwei Heere, die sich gegenüberstanden und physisch gekämpft haben. Nein, hier steht, dass unser Kampf nicht mit Fleisch und Blut kämpfen wir. Fleisch und Blut bedeutet gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Fleisch und Blut bedeutet, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht körperlich. Sie haben nicht gesagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern sie sagten damals einfach, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Sondern unser Kampf ist mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Und wir lernen hier, dass der Teufel ein Heer hat von Millionen und Millionen von Geistern. Und der Teufel, er ist der General, der Offizier, der General, der Chef von diesen Mächtigen und Gewaltigen, von diesen Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Das heißt, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Unter dem Himmel regieren sie. Warum unter dem Himmel? Weil sie nicht physisch sind, weil sie nicht materiell sind und weil sie nicht physisch sind, wie wir Menschen. Denn wir Menschen sind hier, wir befinden uns auf der Erde, auf dem Planet Erde befinden wir uns, denn wir sind Materie. Aber diese Wesen hier, diese Herren der Welt, diese Mächtigen und Gewaltigen sind Geister, böse Geister und sie befinden sich unter dem Himmel. Wenn es heißt unter dem Himmel, bedeutet das nicht, dass sie bei Gott sind und sich daran erfreuen, was Gott für seine Nachfolger hat, für jene, die ihm folgen. Nein, unter dem Himmel bedeutet hier von hier bis zu den Wolken zum Beispiel. Das kann unter dem Himmel sein oder nach den Wolken bis zu den Planeten. Das ist alles unter dem Himmel, weil es böse Geister sind. Es sind Geister und sie sind überall hier. Sie sind oben und unten, sie treiben überall umher. mit all diesen Geistern auf der ganzen Erde, auf der ganzen Welt. Und sie fügen den Menschen Schaden zu. Sie unterstützen jene Menschen, die sich Gott auflegen, gegen Gott auflehnen. Sie fügen den Menschen Böses zu, damit diese sich wieder gegen Gott widersetzen. Ihr Gläubigen, sagt Apostel Paulus, ihr habt keinen Kampf gegen Menschen, sondern euer Kampf ist gegen Mächtige und Gewaltige, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und wir wissen jetzt auch, was es bedeutet unter dem Himmel. Sie sehen uns, aber wir sehen sie nicht, diese bösen Geister. Im Vers 13. Deshalb, um dies zu vermeiden, steht hier, denn seht, welche Gefahren ihr ausgesetzt seid, ihr Gläubigen, sagt der Apostel Paulus. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leistet. Ich hätte gern, dass ihr alle den Vers 13 lest. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ehre sei Gott, gelobt sei der Herr. Und er sagt hier, deshalb ergreift die Waffenrüstung, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt. Das heißt, diesen Millionen von bösen Geistern, sein Heer, das Heer vom Teufel ist sehr groß. Es befindet sich auf der ganzen Welt, dieses Heer. Und wir müssen die Waffenrüstung anhaben. Im Vers 14 steht, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Diese Waffenrüstung hat einen Gurt aus Metall oder, aber es ist sehr schwer, dieser Gurt ist sehr schwer. Der Helm, der Gurt, alles ist sehr schwer von dieser Waffenrüstung im physisch-materiellen. Und hier sagt er, den Gurt, da sollen wir, im Vers 14 steht, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Das bedeutet die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit Gottes. Welches ist die Wahrheit Gottes? Wenn ihr den Gurt umlegt, an eure Lenden legt, dann bedeutet es, dass ihr in eurem Herzen Überzeugung und Sicherheit habt und wisst, dass der Weg, welchem ihr folgt, der wahrhaftige ist. Dass dieser Weg vom Evangelium des Herrn Jesus Christus, die frohe Botschaft, dass der Herr Jesus Christus Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass Gott einer ist und dass es aber ein großes Geheimnis gibt, wo Gott sich offenbart, in diesen drei Weisen. Und er lehrte, so müssen wir glauben und es auch akzeptieren, ohne das so zu sehr in Frage zu stellen. Wir werden nicht sagen, dass es drei Götter gibt. Nein, es gibt einen Gott, der sich auf drei verschiedene Weisen offenbart. Das ist das Geheimnis. Und der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Sohn. Und der Sohn sagt, als ich bei dir war, da waren wir einer. Das hat er gesagt. Wir verstehen es vielleicht nicht, aber so müssen wir es zumindest glauben. Und das bedeutet dann, das wahrhaftige Evangelium zu glauben. Das ist die Wahrheit. Es gibt keinen anderen Weg der Erlösung des ewigen Lebens. Christus ist der einzige Weg. Und heutzutage gibt es tausende von Religionen, tausende von Wegen, wie man zu Gott kommt, damit man die Erlösung erlangt. Gibt es tausende von Wegen? Nein, das ist eine Lüge. Es gibt nur einen Weg, eine Tür und das ist der Herr Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Und deshalb steht hier auch, umgürtet an euren Lenden mit der Wahrheit. Das ist diese Wahrheit. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Hier haben wir einen anderen Teil der Waffenrüstung. Der Panzer, den hat man hier vorne auf der Brust. Das ist, wie man sagen würde, ein Gilet oder ein Gilet. Und das ist da der Teil, welches der Panzer genannt wird. Und was bedeutet der Panzer der Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, wenn ihr gekleidet seid mit diesem Panzer der Gerechtigkeit, bedeutet das, dass ihr als Gläubige, als Gottes Sohn, als Gottes Tochter, eine Person, eine gerechte Person seid. Und was ist eine gerechte Person? Eine aufrichtige, ehrliche Person, die eine Person, die ehrbar ist, die Dinge gut tut, die organisiert ist, die liebevoll ist, die aufmerksam ist, barmherzig ist, gütig ist. Das ist eine gerechte Person. Gerecht beinhaltet alle Dinge, was die Vollkommenheit angeht. Ein frommer Mensch, es ist keine Person, die anderen beraubt, zum Beispiel. Der Gerechte, er wird keine falsche Waage verwenden. Er tut die Dinge korrekt. Und deshalb, der Panzer der Gerechtigkeit bedeutet die Gerechtigkeit. Ihr sollt gerecht sein. Und ihr werdet sehen, dass der Feind dann niemals gegen euch vorgehen wird können. Er wird euch niemals überwältigen können. Er wird euch niemals den Frieden und die Freude rauben können. Er wird euch niemals die Gesundheit, die Harmonie rauben können. Das wird der Feind niemals erreichen. Und im Vers 15, und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Das heißt, es gibt bei dieser Waffenrüstung, da gibt es eiserne Schuhe oder aus Metall, schwere Schuhe. Und diese Schuhe oder Stiefel, die sind, das heißt, bereit für das Evangelium des Friedens. Das ist die Überzeugung des wahrhaftigen Evangeliums des Herrn Jesus Christus. Denn das wahrhaftige Evangelium des Herrn Jesus Christus ist jenes Evangelium, wo der Geist Gottes arbeitet, in den Herzen von Männern und Frauen arbeitet. Der Geist Gottes gießt Gaben aus, geistliche Gaben an die Gläubigen. Das ist das Evangelium des Friedens, das wahrhaftige Evangelium, wo der Geist Gottes regiert. Er offenbart sich, der Geist Gottes. Er orientiert, er tröstet, er ist aufmerksam und macht Versprechen. Er erfüllt die Versprechen, er vollbringt Wunder, macht Zeichen. Das ist das wahrhaftige Evangelium. Das bedeutet, beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens, dass ihr wisst, wo ihr euch befindet. Wisst ihr, wo ihr euch befindet? Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, wo sie sich befinden. Und sie sind hier in der Luft oder in den Wolken, weil sie wissen nicht, wo sie stehen. Sie wissen nicht, wohin sie gehen. Sie wissen nicht, was sie tun im Leben. Sie haben keine Überzeugung. Sie haben keine Sicherheit. Sie ignorieren es. Und diese Rüstung an den Füßen ist das vollkommene Evangelium. Nicht ein halbes Evangelium, wie die Menschen es zurechtbiegen, sie biegen es zurecht, wie sie es möchten. Es gibt viele Religionen, die ein Evangelium predigen, das nicht vollkommen ist. Aber hier im Vers 16, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Ihr wisst, welches das Schild ist. Der Soldat hat immer ein Schild. Ein Schild. Wenn einer mit der Lanze kommt, dann kann er das abwehren mit dem Schild. Und dieses Schild ist der Glaube. Das Vertrauen auf Gott. Ich vertraue auf Gott. Einmal hat jemand zu mir gesagt, sie wollten ihn ins Gefängnis bringen. Diese Person sagte, sie sind eine schlechte Person, man wird sie ins Gefängnis bringen. Das hat eine Person zu mir gesagt. Und ich sagte aber, wieso? Ich vertraue auf Gott. Ich habe kein Delikt begangen. Ich habe nichts getan. Aber wenn die Menschen es tun möchten, dann werden sie mich ins Gefängnis bringen können, weil sie das möchten. weil sie eigensinnig sind. Aber ich vertraue auf Gott, dass es nicht so sein wird, weil ich nichts Schlechtes getan habe. Und man sagte zu mir, gehen Sie nicht dorthin oder dorthin, weil man wird Sie dann ins Gefängnis bringen. Man wartet auf Sie. Ich sagte, nein, ich vertraue auf Gott. Ich vertraue auf Gott, weil er es mir versprochen hat. Er sagte zu mir, dass ich dorthin reisen würde, dass ich dies und jenes machen werde. Nein, ich vertraue auf Gott und es wird mir nichts geschehen. Ich höre nicht auf das, was die Menschen sagen oder auf den Anschein, auf das Augenscheinliche. Und ich habe auf Gott vertraut und Gott hat mir immer den Sieg gegeben. Und ich habe vielen Menschen gezeigt, dass wenn wir auf Gott vertrauen, dass wir dann alles erreichen können. Der Glaube, und das ist der Schild des Glaubens. Das Schild. Achtung mit den Lanzen, mit den Pfeilen, mit den Schüssen. Man wird hier nicht zu mir kommen und sagen, welche Gefahr, reisen Sie nicht dorthin oder dorthin, tun Sie dies und jenes nicht. Man wird das und jenes mit Ihnen machen. Man wird Sie dann aufsuchen und man wird Ihnen dies und jenes wegnehmen. Nein, nichts von dem wird geschehen. Und die Menschen sagten zu mir, und ich sagte aber zu den Menschen, ich vertraue auf Gott. Gott ist Macht, er hat mir Versprechen gemacht und ich werde so handeln, wie Gott zu mir gesprochen hat. Wir haben also dieses Schild. Und der Teufel, er geht in die Personen hinein, um den Menschen das Vertrauen und den Glauben an Gott zu nehmen, damit die Menschen nicht an Gott glauben. Man sagt, sie werden Bankrott erleiden, man wird sie gefangen nehmen, weil sie dies und jenes nicht haben. Und die Personen sagen so viele Dinge. Und sie antworten dann. Andere Personen sagen, aber warum geschieht mir all dies? Aber ich vertraue auf Gott. Ich glaube an Gott. Ich vertraue auf Gott, auf das, was er mir versprochen hat. Ich werde diese Schwierigkeit abwarten, aber dann werde ich das Ziel erlangen, wo Gott mir versprochen hat. Das ist der Glaube. Das ist das Vertrauen auf Gott. Das ist, was es bedeutet, den Schild des Glaubens. Im Vers 16, vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Denn der Teufel, er sendet feurige Pfeile. Diese feurigen Pfeile, diese vergifteten Pfeile, die der Feind sendet, durch unterschiedlichste Situationen. Denn der Feind, er nutzt unterschiedliche Situationen im Leben, Umstände, um die Menschen zu attackieren. Jeden Mensch attackiert der Feind anders, je nach seinen Schwächen, damit die Person dann entmutigt und nicht an Gott glaubt. Gott sagt zu der Person, ich werde dich beschützen, ich werde dich segnen. Und der Feind sagt, das ist deine Lüge, das ist deine Lüge. Ich werde dir sehr viele Schwierigkeiten aufstellen und dass man dich klaut und damit du dann siehst, dass es eine Lüge ist, was Gott zu dir sagte. Und die Person sagt, ja, sieh, was alles mir geschieht, all das Böse, was ich erleben muss. Gott versprach mir das Gute, aber ich empfange in diesen Tagen nur Böses. Da schießt der Feind Pfeile, damit die Person entmutigt und vom Weg Gottes abweicht und aufgibt. Aber wir müssen diese Sicherheit an Gott haben. Wenn wir dieses Schild des Vertrauens, des Glaubens haben, dann wird uns nichts geschehen. Wir löschen somit die Pfeile des Bösen aus. Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils. Den Helm des Heils, das ist das, was wir hier auf dem Kopf tragen. Das ist der Helm. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert, der Helm des Heils, das ist die Erlösung, das ewige Leben, das Heil. Im Körper, da gibt es, wie soll ich sagen, an unserem Körper, da gibt es den Kopf und das Herz. Das ist etwas sehr Empfindsames, zum Beispiel der Kopf und der Herz, wenn etwas von beiden getroffen wird, es ist sehr verletzbar. Dann tritt der Tod ein, wenn etwas von beiden getroffen wird. Und er sagt hier, den Helm des Heils. Das heißt also, die Erlösung, das ewige Leben, das ist das Wichtigste. Achtung mit jenen Personen, jene Personen, die seit 15, 20, 25 Jahren in der Kirche sind oder noch länger, oder jene, die bereits 5 Jahre in der Kirche sind, gebt Acht, dass ihr das ewige Leben nicht verliert. Achtung, ihr sollt den Helm immer aufhaben. Das heißt, ihr sollt das Konzept Gottes klar vor Augen haben. Denn wir haben hier das Gehirn, das arbeitet. Wir haben unsere Gedanken, unsere Einstellung. Wir haben unser Bewusstsein, was wir sind, was die Welt ist, was alles ist. Das befindet sich alles hier. Und darauf müssen wir Acht geben, auf diesen Teil. Denn wenn wir darauf nicht Acht geben, dann kommt ein verfinstertes Bewusstsein. Dann kommt der Feind und lebt in uns. Man kann dann nicht mehr klar denken, klar handeln, man kann die Idee nicht mehr koordinieren. Man wird dann wie leblos. Aber wenn ihr auf euch Acht gebt, dass ihr immer Sicherheit und Überzeugung und Doktrin habt, und wenn ihr wisst und überzeugt seid, dass dies der Weg ist, welchem wir folgen sollen, diesen Weg des Herrn. Denn diese Dinge, die wir uns vorstellen, die kommen dann nämlich auch ans Herz und die bleiben dann im Herzen. Aber wenn jemand etwas Böses tun möchte, dann ist es, weil er sich das vorgestellt hat, hier im Kopf. Und dann kommt es in sein Herz. Und vom Herz, da kommen dann die schlechten, da geht dann das Böse aus, von da, vom Herz aus. Und deshalb muss man diesen Helm, das heißt den Kopf, gut beschützen. Wir sollen unser ewiges Leben bewahren, das Heil bewahren. Wir sollen also keine falschen Doktrinen zulassen in unserem Leben. Wir sollen da nicht zulassen, dass die Menschen zu uns kommen und sagen, lies die Bibel nicht, denn Gott ist eine Lüge, den gibt es gar nicht. Wir sollen nicht zulassen, dass die Menschen dies zu uns sagen und wir es dann glauben. Wir sollen es dann nicht akzeptieren und dann fangen wir vielleicht an zu zweifeln. Nein, ihr sollt euer Heil vor Augen haben, das ewige Leben immer vor Augen haben. Wie? Sei standhaft, sei gerecht. Sei ehrlich mit Gott, lieb Gott und mach weiter. Lies die Bibel. Informier dich über die Doktrin. Lern die Doktrin. Lern die Bibel und das wird euch helfen. So werdet ihr immer die Waffenrüstung anhaben, damit ihr so auf euer Heil achtet. Und das Heil, das ist der Helm des Heils. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, damit ihr kämpfen könnt mit dem Schwert. Dafür ist das Schwert da, zum Kämpfen. Das ist die Doktrin. Das Wort ist das Wort Gottes. Die Bibel ist ein geschriebenes Wort Gottes. Aber wir haben auch das gesprochene Wort Gottes. Wir haben nämlich das gesprochene Wort Gottes, wenn er zu uns spricht, durch Offenbarungen, durch prophetische Rede, durch Prophezeiung, durch Visionen, durch Träume. Gott spricht zu uns dadurch und das ist unser Schwert. Wenn wir die Träume und Visionen analysieren, die Offenbarungen, die prophetische Rede analysieren, was Gott zu uns gesprochen hat, was er mir versprochen hat in meinem Leben, wenn ich das analysiere mit allen geschriebenen Worten in der Bibel, da habe ich dann ein ganz scharfes Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Und wenn dann der Feind auf mich zukommt, gegen mich kommt, um mir Schaden zuzufügen oder mich falsche Doktrin zu lehren, da kämpfe ich dann gegen den Feind. Ich muss gegen den Feind kämpfen. Wie? Indem, dass ich Doktrin kenne und dass ich unterscheide, was die falsche Doktrin ist und damit die Personen mich nicht entmutigen. Der Feind kann mich attackieren in vielen Lebenssituationen, indem dass er Menschen nutzt, aber ich muss immer aufmerksam sein und gegen den Feind kämpfen und sagen, nein, ich muss auch wachsam sein und sagen, ich habe Gott, ich möchte die Dinge gut machen, ich möchte ein heiliges, aufrichtiges Leben vor Gott leben, ich möchte Gott erfreuen, ich möchte auf Gott vertrauen, ich vertraue auf seine Versprechen, ich sinne nach in den Träumen, die Gott mir gibt und die prophetische Rede, die ich empfange. Ich sinne darüber nach und das ist mein Schwert. In jedem Moment bereit, um gegen den Feind zu kämpfen. Da kämpfe ich, wenn ich nachsinne über das Wort Gottes. In Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, das heißt die Doktrin. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit. Das heißt, mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Wir sollen für alle beten. Erinnert euch, dass die Heiligen jene sind, dass wir alle Heilige sind. Denn das bedeutet, dass wir für Gott abgesondert sind, dass wir für Gott da sind. Wenn ihr euch also kleiden möchtet mit dieser Waffenrüstung, dann lade ich euch ein. Ich lade euch ein, kleidet euch mit dieser Waffenrüstung. Es ist nicht schwierig, denn Gott hilft uns. Denn in unserem Herzen, da gibt es die Ehrlichkeit und den Wunsch, Gott zu erfreuen. Den Willen Gottes zu tun, das haben wir im Herzen. Und da ich das in meinem Herzen habe, wird Gott mich rüsten. Er wird mir helfen, diese Waffenrüstung anzuziehen. Und er wird mir die Fähigkeit geben, dass ich diese augenscheinliche, schwere Waffenrüstung tragen kann. Aber Gott macht, dass diese Waffenrüstung für uns leicht ist. Und wir können sie mit sehr viel Leichtigkeit tragen. Ja, das kann man. Wir können nämlich ein aufrichtiges Leben leben vor Gott. Wir können ein heiliges Leben mit Gott führen. Es ist nicht schwierig und ihr müsst dazu nicht auf einen Berg gehen oder in eine Höhle ziehen, damit ihr nicht sündigt. Nein, es ist nicht notwendig. Ihr könnt in der Welt leben und euch erfreuen an vielen Dingen, die Gott euch gibt. Ihr könnt euch an der Natur erfreuen, an so vielen wunderbaren Dingen, die Gott uns gibt, die es hier auf dem Planet Erde gibt. Ihr könnt zwischen vielen Menschen hindurchgehen, aber ihr seid ein Gotteskind, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes und Gott achtet auf euch und er freut sich an euch. Und Gott kleidet euch mit dieser Waffenrüstung. Ihr könnt die Menschen lehren, dass sie nicht leiden sollen, sondern dass sie an Gott glauben sollen, an den wahrhaftigen Gott. Der Ruhm und die Ehre sei für unseren Gott. Wir werden nun zu Gott beten. Allmächtiger, heiliger Vater, himmlischer Vater, Vater von unserem Herrn Jesus Christus, Vater von Abraham, von Isaak und Jakob, du, unser Gott, du warst mit Mose, du Herr, du warst mit Samuel und mit David und mit Daniel, mit all diesen Menschen, diesen Personen, du hast dich an ihnen erfreut, weil sie dir gehorsam waren, weil sie dich liebten. Danke, Herr. Viele Personen, und ich denke, dass was in der Bibel geschrieben steht, etwas sehr Kleines ist, damit wir da lernen können, damit wir Informationen haben. Aber all deine Offenbarungen, die du hattest in der Menschheit, ich denke, die Bücher würden nicht ausreichen. Es gäbe nicht genug Platz auf der Erde, um all diese Offenbarungen festzuhalten. So sagte auch der Apostel Paulus, es ist unmöglich, alles aufzuschreiben. Denn tausende von Wundern und Zeichen hast du vollbracht. Die Art und Weise, wie du dich offenbart hast, den Menschen, Männern und Frauen. Danke, Herr, denn wir werden nie müde werden, die Bibel zu lesen. Wir werden nie müde werden, das Gleiche immer wieder zu wiederholen, von dir zu hören, die gleichen Verse zu lesen. Wir werden nie müde werden, denn darin erfreuen wir uns. Es ist eine Nahrung für unsere Seele, für unser Wesen. Wir ernähren uns von deinem Wort, wenn wir deinen Namen hören. Zu wissen, dass du existierst, das ist genug für uns, um uns zu ernähren und weiterzumachen mit Mut und Freude. Danke, Vater. Ich bitte dich, Herr, denn viele Personen, die neu sind in der Kirche, ich bitte dich, dass du ihnen diese Freude und diesen Frieden gibst, den du uns gegeben hast. Wenn wir uns versammeln vor deiner Gegenwart, gib ihnen Freude, gib ihnen Fröhlichkeit. Mögen sie fühlen, was wir fühlen. Damit sie nicht sagen, dass wir lügen, damit sie nicht sagen, dass wir nur viel reden, sondern dass wir wirklich die Wahrheit sagen, dass es die Wahrheit ist, welche wir lehren und predigen. Danke, Herr. Und in diesem Moment bitte ich dich, mögest du deine barmherzige Hand ausstrecken über all jene, die krank sind, die physisch krank sind und auch die psychischen Krankheiten. Die Hexereien, die Zaubereien, die Flüche, mein Herr. All dies, von all dem, wo die Menschen leiden. Ich bitte dich, mein Herr, jene, die im Rollstuhl sitzen, die ein Handicap, eine Behinderung haben, jene, die nicht sprechen können, die nicht klar denken können, all jene Menschen, die leben, aber nicht sprechen können, die sich nicht ausdrücken können, sei barmherzig, mein Herr, sei barmherzig. Und hilf ihnen aufzustehen. Handle, mein Herr, aufgrund deiner Liebe, den Verheißungen, den Versprechen, die du uns gemacht hast. Heiliger Vater, sende deine mächtige Hand aus und heile. Danke, dass du Wunder vollbringst, Herr. Im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes, bitten wir dich, der Ruhm und die Ehre sei für dich für alle Zeit in Ewigkeit. Ehre unserem Herrn, Ehre unserem Gott. Singen wir das Loblied 73 in meinem Herzen. Siento paz y gozo
en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las tinieblas me libertó, me libertó.
Ehre unserem Herrn. Ja, das ist wahr. Der Herr hat uns befreit. Und jetzt musst auch du befreit werden. Danke. Ganz viele Küsse für die Kinder und an euch alle viele Umarmungen. Ich liebe euch mit meinem ganzen Herzen. Bis bald. Danke.